Weihnachten, alles ist anders. Ja, auch ich irgendwie, vorhin kam ich auf den Sinn, als ich hier gesessen habe, ich habe ja PowerPoint mitgebracht, aber es hat Raffi noch nicht gegeben. Dann bin ich hinten, habe ich gemerkt, vielleicht sollte ich die Sakko holen, für dass man das Mikrofon richtig anlegen kann. Also für mich ist heute irgendwie alles anders, weil ich ein bisschen verwirrt bin. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht, wie es dir geht mit Weihnachten. Ich habe doch immer das Gefühl, Weihnachten, das war auch ein bisschen meine Herausforderung bei dieser Predigt heute. Ich predige über etwas, das ja eigentlich alle, die hier drinnen sind und alle, die zuhören, eigentlich schon kennen. Und zwar sehr gut kennen. Du hast die Weihnachtsgeschichte vielleicht gestern Abend schon gelesen in der Familie, aber wenn nicht gestern, dann sicher heute oder morgen. Du hast sie letzten Sonntag gehört, hier im Weihnachtsgottesdienst. Du hast sie vor einem Jahr gehört, vielleicht zwei oder drei Mal. Und das Jahr davor vielleicht auch noch zwei, drei Mal. Und ich weiss nicht, wie es dir geht mit dieser Geschichte. Und ich habe auch das Gefühl, ich so, als Christ muss man doch Freude haben an Weihnachten. Man muss doch sagen, hey, Weihnachten, cool, wieder die Geschichte, ein Fakt wieder. Und gleich, zumindest bei mir ist es doch so, wenn ich immer wieder die gleiche Bibelstelle höre, das ist doch so ein bisschen, schon wieder. Und es war ein bisschen meine Spannung und hat mir auch ein Problem gegeben. Ich überlegte, ja, soll ich jetzt nochmal über Weihnachten predigen? Und dann habe ich gefunden, ja, aber wenn wir alle einschlafen auf das Mal, weil es langweilig wird, weil es schon mal gehört hat, ist auch nichts. Also habe ich gedacht, gut, dann ich über ein ganz anderes Thema predigen. Ganz etwas, das überhaupt nicht mit Weihnachten zu tun hat. Das Problem dort ist, ich glaube, es wäre Zielverfehlung. Weil ja genau eigentlich Sachen, so Festtage, die immer wieder kommen, ja eigentlich genau für das da sind, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Ich hätte ja auch ein bisschen über Corona reden, oder? Ganz ein anderes Thema, aber vielleicht geht es uns noch ein bisschen mehr auf Weihnachten mittlerweile. Ja, darf man das sagen? Weihnachten geht einem auf die Nerven. Weihnachten, immer das gleiche Thema. Ich finde es noch schwierig. Ich würde sagen, Weihnachten geht mir nicht auf die Nerven, Weihnachten selber. Aber ich möchte heute versuchen, eine Weihnachtsgeschichte, so wie es der Matthias eigentlich gemacht hat, am Anfang eine Weihnachtsgeschichte zu erzählen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht eine Weihnachtspredigt ist, nicht eine Weihnachtsgeschichte ist. Aber auf den zweiten Blick merkt man, dass ohne Weihnachten eigentlich das Ganze gar nicht möglich wäre. Und das ist ja eigentlich vielleicht auch gut das Schöne an Weihnachten oder vielleicht eben das, was so schwierig macht mit Weihnachten. Weil ohne die Geburt von Jesus wäre alles andere, was wir machen als Christen, gar nicht denkbar. Ohne die Geburt von Jesus Christus ist eigentlich schon unser Name als Christen, unsere Bezeichnung, überflüssig. Und so probiere ich jetzt gleich eine Weihnachtspredigt zu machen, aber nicht mit den Texten, die man vielleicht sonst schon gehört hat. Das heisst nicht, dass die schlecht sind. Es sind mega schöne Texte. Ich glaube auch, dass durch die Wiederholung immer wieder neue Sachen rauskommen können. Und gleich tue ich heute einen Text predigen, der in einem Brief steht, zwar im Hebräerbrief, Kapitel 1, Verse 1 bis 6. Wenn es noch geklappt hätte, seht ihr es jetzt hier vor einblenden. Genau, merci Raffi. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. An der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Gott hat Christus, seinen Sohn, genannt, und ihn damit weit über alle Engel gestellt. Zu welchem Engel hat Gott wohl jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Und zu keinem Engel hat Gott je gesagt, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Als Gott seinen erstgeborenen Sohn in diese Welt sandte, erfüllte sich das Wort, alle Engel sollen ihn anbeten. Das ist der Weihnachtspredigttext, Weihnachten 2020, EFG Bern. Und ich wollte an diesem Text ein bisschen entlang gehen, ein bisschen überlegen, was hätte das mit Weihnachten zu tun? Was sagt das über Jesus? Und das Erste ist, was wir hier sehen, ist, dass Jesus ist das Sprachrohr Gottes. Wir lesen ganz am Anfang, dass ja schon immer Propheten gegeben hat. Propheten, wir haben so letzten Sonntag gehört, wo wir über Jesaja Predigt gehört haben, die Propheten, die sie kamen und die Leute haben hergewiesen auf Gott. Sie haben gesagt, hey, kehrt um von euren Wegen, kommt zurück zu Gott. Oder sie haben gesagt, hey, tut wieder neu auf Gott ausrichten. Sie haben eine Sache erklärt. Ja, wir haben Propheten in der Bibel, wie zum Beispiel der Elia, wie der Mose, ich kann auch sagen, Jeremia, der Hesekiel oder eben der Jesaja, das sind grosse Leute gewesen. Meistens waren es aber auch Leute gewesen, die ihrem Umfeld ein bisschen auf die Nerven gegangen sind. Es waren nicht Leute gewesen, die man unbedingt immer so gern hatte. Weil es Leute waren, die eine Botschaft hatten, die gegen das Leben, wie man es gefühlt hat, gesprochen hat. Und gesagt hat, hey, so wie ihr es macht, ist nicht gut. Und wegen dem hat man die nicht immer gleich gern gehabt. Ja, so waren auch die Reaktionen auf die Propheten sehr unterschiedlich gewesen. Wir haben Reaktionen, zum Beispiel beim Prophet Jona. Der Jona, der eigentlich zuerst gar nicht wollte, den Auftrag erfüllen, ist dann gleich nach Ninive gegangen, hat dort die Gerichtsbotschaft gehalten, hat gesagt, hey, wenn ihr nicht umkehrt zu Gott, dann werdet ihr untergehen. Und das Volk dort, und das finde ich noch spannend, das Volk dort war ja nicht Juden gewesen, nicht das Volk Gottes, aber das Volk, lesen wir eigentlich, dass es geschlossen ist, umgekehrt. Sie haben ihre Taten bereut und sie umgekehrt und Gott hat sie verschont. Ganz anders oder häufig anders läuft es bei Propheten, die sie geschickt wurden zum Volk Israel. Wir haben Jeremia, der ist gekommen, hat schon gesagt, der Teil vom Volk schon ist, in Verbannung war, ist gekommen und gesagt, hey, haben Sorge, respektive schon in dieser Zeit war er noch Prophet gewesen, hat gesagt, hey, passet auf, kehrt um zu Gott, dann wird es gut kommen. Und sie haben ihn gefangen genommen und in einen Brunnen gesteckt, wo eben nach Jerusalem ist eingenommen worden. Und ein Teil ist fortgeführt worden, zum Beispiel der Prophet Daniel, den wir dann begegnen auch in dieser Zeit. Es hat auch Leute gegeben, wie eben der Prophet Jesaja. Dann ist es viel schlimmer gegangen. Der Jesaja geht mir davon aus, dass er ist in einen Holzstamm gesteckt worden und mit einer Sage zerschnitten ist worden. Der Jesaja, der grosse Prophet, den wir so viel haben, den wir auch letztes Mal gehört haben, der auf Jesus hergewiesen hat, der Prophet, dem ist es nicht so gut gegangen. Und wir lesen eben dann hier, dass Gott immer wieder Propheten geschickt hat und jetzt in letzter Zeit, ist dann Jesus gekommen. Er hat nicht mehr Propheten gebraucht, sondern Jesus war Sprachrohr Gottes. Ja, Jesus ist das Wort Gottes, das auf die Welt kommt, so wie es im Johannesevangelium schreibt. Das Wort ist Fleisch geworden. Und Jesus sagt uns und zeigt uns, wie wir leben sollen. Und vor allem zeigt er uns und sagt er uns, Gott sein Willen. Und Jesus wäre bis zu diesem Punkt, könnte man sagen, eigentlich ein weiterer Prophet gewesen. Es ist nicht der erste Prophet in dem Sinn, der Wunder gemacht hat. Wir haben ja beim Elia zum Beispiel das Wunder, dass drei Jahre lang nicht mehr geregnet hat. Wo Elia dann zu Gott gebeten hat, ist es regnen. Oder Elia, der hat mit anderen Priestern sozusagen Wett gemacht und gesagt, hey, wir wollen doch wetten, welcher Gott grösser ist. Und der Gott, der Feuer schickt vom Himmel für einen Opferaltar, das ist der richtige Gott. Und in dem Moment hat dann Gott das Wunder vollbracht und hat Feuer geschickt. Ja,
Jesus war nicht der Erste, der Wunder gemacht hat. Er war nicht der Erste, der Tote zum Leben erweckt hat. Das haben wir beim Elia auch. Was macht denn Jesus so anders, dass hier der Hebräerbrief das so sagt? Nein, nicht nur, der Hebräerbrief sagt hier auch anders als die Engel. Aber was macht denn Jesus anders als alle anderen Propheten? Und ich bin überzeugt, das liegt vor allem bei einer Stelle, die mir auch noch nie so ist aufgegangen. Wo Jesus zum Johannes kommt und sagt, du mit Taufen, passiert etwas. Der Himmel tut sich auf und der Heilige Geist kommt wie ein Taub auf Jesus oben runter. Das aber, es ergeht eine Stimme, die heisst, das ist mein geliebter Sohn. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe, an dem ich Wohlgefallen habe. Die Stimme ist es, die den Unterschied macht. Jesus ist wirklich Sprachrohr Gottes wie ein Prophet, aber er ist eben auch der Sohn Gottes. Und das ist der Unterschied zu den Propheten, aber auch der Unterschied sehen wir zu den Engeln. Engel waren ja auch Sprachrohr Gottes. Engel waren die, die jetzt sogar die Weihnachtsgeschichte, eben wenn ihr sie gestern gelesen habt oder das vielleicht heute noch lesen, dann begegnen wir sehr vielen Engeln oder grossen Dichten an Engeln, kann man eigentlich sagen. Sei es beim Josef, sei es beim Zacharias, aber sei es auch bei Maria, wo Engel kommen und Gottes Botschaft mitteilen. Aber Jesus ist eben mehr als Engel. Er steht über ihnen, weil er eben Gottes Sohn ist. Das ist der zweite Punkt. Jesus ist Gottes Sohn. Und das ist eben das Entscheidende, dass er nicht nur ein weiterer Prophet ist oder einfach ein höherer Engel, sondern er ist wirklich Gottes Sohn. In Lukas 1, Vers 35, dort verheißt eben der Engel an Maria folgendes und sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Das ist ohne grossen Unterschied zu anderen Propheten. Ja, Jesus ist irdisch gesehen, hat er Maria und Josef als Eltern gehabt. Aber gezeugt worden ist er anders, kann man sagen. Ja, dass der Heilige Geist sozusagen Jesus hat in Maria hineingelegt. Und das macht Jesus eben auch zu Gott, dem Sohn. Weil er wirklich Gott, der Vater, als Vater hat und nicht einen irdischen Vater. Und das macht Jesus eben auch so besonders. In diesem kleinen Abschnitt, in diesen sechs Versen, sind so viele Sachen drin, was Jesus eigentlich gemacht hat. Und hier sehen wir auch schon Weihnachten ein bisschen aufflackern, kann man sagen. Im Alten Testament sehen wir Jesus nie eins zu eins. Wir sehen Jesus nicht, Jesus wird nicht erwähnt oder wo er da ist. Aber wenn man auf das Neue Testament zurückblickt oder eben auch, wie es hier gemacht wird, dann sieht man dann überall, wo Jesus ist, da war. Ja, durch Jesus hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Durch Jesus hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Also Jesus ist, man sagt das in Theologie, präexistent. Jesus hat schon existiert, noch bevor er als Mensch auf die Welt gekommen ist. Also die Trinität, dass Gott aus Vater, Sohn und Heiliger Geist besteht, das hat nicht erst angefangen, als Jesus auf die Welt ist gekommen. Das ist schon von Anbeginn der Zeit so gewesen. Aber in der Bibel, das ist jetzt schön, eine Offenbarung, die immer mehr klar wird und deutlich wird und rauskommt. Und wo Jesus auf die Welt gekommen ist, zeigt sich die göttliche Herrlichkeit. Das sehen wir an Krippen, wo die Leute kommen, die verschiedensten Leute kommen. Sie sind Hirten, aber eben auch weise Leute, weise Leute. Leute, die studiert sind, kann man sagen. Sie bringen Geschenke. Ja, Jesus ist nicht nur Mensch gewesen, sondern er ist auch Ebenbild Gottes. Und so könnte man sagen, ja, das ist ja Jesus halb gewesen, halb Mensch und halb Gott. Aber es gibt auch dort, und das ist vielleicht mal das uns auf den ersten Blick scheinen, ja, okay, jetzt kann man ja gut sagen, Jesus ist halb. Aber in der Theologie hat es sehr lange in der Kirchengeschichte auch Diskussionen um das gegeben. Ja, wie verhaltet sich denn das? Ist denn Jesus wirklich halb Mensch und halb Gott? Und das ist wie gut gemeint, aber man merkt auf einmal, dann kann man das Göttliche vom Menschlichen trennen. Dann kann man sagen, dieser Teil ist ganz menschlich und dieser Teil ist ganz göttlich. Und mit diesem Gedankengut kann man dann schlussendlich auch sagen, ist dann auch passiert, zum Beispiel mit der Bibel, kann man auch sagen, ja, die Bibel ist halt beides. 50-50. Und dann fängt man von rausschneiden, das ist menschlich und das ist göttlich. Ich weiß nicht, ob das die Leute dann schon gar nicht haben, aber es hat ein Konzil gegeben, dort haben sie gesagt, nein, Jesus ist nicht halb-halb, sondern, und jetzt müssen die gerne Mathe haben, aufpassen, sondern Jesus ist 100% Gott und 100% Mensch. Jesus ist beides ganz. Wir können es nicht auseinandernehmen, wir können nicht sagen, was was ist, weil Jesus ist 100% Gottes Sohn und ist 100% Mensch gewesen auf dieser Erde mit den menschlichen Bedürfnissen. Mit Essen, Durst. Und ja, man kann sicher auch sagen, Jesus hat hier ab und zu ein WC aufgesucht, auch wenn wir das nicht so lesen. Jesus war absolut beides gewesen. Gottes Sohn und Menschensohn, kann man sagen. Vielleicht auch wie der Daniel es voraussagt, dass er gesehen hat, es kommt einer wie ein Menschensohn. Ja, und spannend finde ich auch, dass sein Wort, Jesus, sein Wort hat das Weltall zusammen. Das, was alles zusammenhält, ist Jesus. Und sein Tod befreit uns von Schuld. Wenn Jesus nicht wäre gekommen an Weihnachten, hat alles, was wir machen, keinen Sinn, keine Bedeutung. Dann hat unsere Existenz als Mensch auch keine Hoffnung. Unsere Hoffnung ist ja, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. Dass wir mit dem, was nicht gut ist an uns, nicht alleine sind, sondern dass Gott uns das fortnimmt. Und ja, Jesus, sein Name ist Jesus Christus. Ja, das, ich weiß nicht, wie ihr seid aufgewachsen, aber ich bin ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und für mich war immer so, ja, Jesus kenne ich, Jesus ist gut. Aber ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem, wo mir so ein bisschen, also er ist schon Theologe, es war im FVG-Kandidatenkurs, und es ist so ein bisschen darum gegangen, dass es ja Leute gibt, die auch mit der Gegenseite von Gott Kontakt haben. Dass es Leute gibt, die von Dämonen bedrängt sind oder belagert werden oder Angst gemacht wird. Und er hat mich auf etwas hergewiesen, er hat gesagt, hey, wenn er mit Leuten ein Gebet macht, für sie frei zu sprechen von solchen Sachen, dann sagt er nie noch mehr Jesus. Weil Jesus war ein ganz normaler Name. Jesus war ganz normal zu dieser Zeit. Das war nicht ein spezieller Name. Für uns hier schon. Aber wenn ihr mal auf Südamerika geht, ich bin noch nie gewesen, aber ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die Jesus heissen. Das ist ein ganz normaler Name. Das sagt nichts darüber aus. Und er hat mir gesagt, hey, wenn du mit jemandem bettest, der beruft dich auf Jesus Christus. Das ist sein ganz Name. Und zwar Christus heisst gesalbt. Es war von Anfang an klar, dass der muss kommen. Der Messias ist eigentlich das gleiche Wort, aber auf Hebräisch. Und dann habe ich gemerkt, ja, es macht nichts, wenn wir weiter Jesus sagen. Aber Jesus Christus ist der ganz Name. Weil es auf das hinweist, dass Jesus eben mehr war als nur ein Mensch, sondern er war eben auch Gott gewesen. Der Messias, der kommt, um die Welt zu erlösen. Jesus ist Gottes Sohn. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der heisst, deine Entscheidung ist gefragt. Auf das möchte ich eine biblische Geschichte erzählen. Es ist ganz am Anfang, hier lesen wir ja, dass im Vers 2, doch jetzt in dieser letzten Zeit sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Und es gibt eine Geschichte, die da anklingt, das Gleichnis, das Jesus hat erzählt, das finden wir in Matthäus, Markus und Lukas Evangelium. Das möchte ich euch gerne erzählen. Es ist so, dass es mal einen Mann gegeben hat. Der Mann, der hat genug Geld gehabt, dem ist es gut gegangen. Dann hat er ein bisschen Land genommen, wo sonnig gelegen ist, hat das vielleicht gekauft und er hat die besten Weintrauben, weinbärische Sträucher genommen, die es hatte. Er hat sie angepflanzt, schöne Reihen, wie wir es im Wattland kennen. Er hat ja, Rosensträucher vorher da, kann man sagen. Er hat das Beste gemacht, was man machen konnte. Er hat vielleicht noch ein Bänkchen irgendwo aufgestellt, ein Häuschen gebaut, wo er vielleicht hätte können, in diesem Weinberg sein konnte. Und das einfach geniessen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem Weinberg drin war. Ich hatte das Glück, dass mein Vater ist auch bei den Sommerferien früher ist er ins Welschland gegangen ist, um einem Weinbauer zu helfen. Und etwa die, vielleicht so 3-4 Mal, waren wir schon dort. Das ist Valoche, also das ist, wenn man auf der Autobahn Richtung Genf fahren, wo es so also ein bergauf geht, sieht man dann so über eine Talebene und dann auch einen Hocker, so schön Weinberg. Und wenn man dort ist, hat es auch so ein Häuschen, wo man herhocken kann. Und es hat einfach etwas, so einen Weinberg. Nicht nur, wenn man gerne Wein trinkt, wie gewisse Jungen uns, sondern auch einfach für der zu sein, ist es mega cool. Und so ein Weinberg hat auch etwas Beruhigendes. Es hat etwas Schönes. So ein Weinberg stelle ich mir vor, der voll war mit guten, Pflanzen, aber eben vielleicht auch andere Pflanzen, vielleicht auch einen Rosenstrauch, ein bisschen zum Verschönern. Der hat das so gemacht und dann hat er einen Zaun ringsherum gemacht, dass keine wilden Tiere reinkommen, dass niemand reinkommt und ihm das kaputt macht. Ja, er hat einen Wachturm gebaut, dass wirklich sicher ist, dass man es bewachen kann. Ich weiß nicht, ob vor wilden Tieren oder vielleicht vor Leuten, die neidisch sind, dass der so gute, gute Weintrauben hat. Eine Weinpresse hat er aufgestellt, dass er eben Wein machen kann. Weil sonst wäre es ja nur Trauben zum Essen, aber er wollte ja wirklich Wein produzieren, ganz guten Wein produzieren. Der Mann war aber sehr beschäftigt. Also ist er ins Ausland gereist, häufig, und hat gefunden, ja, ich kann ja nicht zu diesem schönen, guten Weinberg schauen, was mache ich? Ich verpachte ihn. Er hat ein paar Weinbauern gefunden, die haben gefunden, ja, wir tun gerne das Land, pachten von dir mit all dem, was drauf ist und wir zahlen dir von unserer Ernte, die wir haben, bekommst du einen fixen Anteil, bekommst du zurück und der Rest gehört uns. Und der Verpächter war zufrieden, hat es ihnen gegeben und ist ins Ausland gereist. Ein Jahr später, als es dran war zum Ernten, hat der Verpächter nichts gehört von seinen Pächtern, von diesen Weinbauern. Also hat er zu ihnen einen von seinen Knechten geschickt. Er hat ihn geschickt und gesagt, hey, hol mir meinen Anteil von dem, was mir zusteht. Hol mir den Anteil, der mir zusteht, den ich mit ihnen abgemacht habe. Hol mir den und auch du willst ein bisschen etwas bekommen. Er ist gegangen und von Weitem haben ihn dann die Weinbauern gesehen und gesagt, ah, okay, ein Knecht kommt. Das ist das von unserem Chef. Sie haben ihn reingebeten. Reingenommen. Und dann hat er gesagt, hey, es ist Zeit, gebt mir den Anteil, den wir abgemacht haben, für meinen Herr. Und vielleicht wisst ihr, was sie gemacht haben. Sie haben ihn verprügelt, sie haben ihn geschlagen und davon gejagt. So ist er dann zu seinem Herr gegangen und hat ihm gesagt, was passiert ist. Er hat gefunden, also gut, ich probiere es nochmal. Ich schicke noch etwa Zweites vorbei. Der zweite Boot ist wiedergekommen. Sie haben ihn gesehen. Sie haben ihn blutig geschlagen. Sie haben ihn ausgelacht und gesagt, hier bekommst du nichts. Geh wieder heim. So ist er vorgegangen. Wieder zurück zu seinem Herr. Und der hat nicht locker gelassen. Es war ja schliesslich sein Weinberg. Es war seins gewesen. Also hat er einen dritten Boten geschickt, einen dritten Knecht. Der ist gekommen und die Weinbauern haben ihn umgebracht. Sie haben ihn umgebracht, vielleicht haben sie seine Leiche einfach so ein bisschen vom Turm abgeschossen, nebendran. Sie haben ihn nicht gut behandelt. Irgendwie ist das dann schlussendlich die Botschaft zum Herr gekommen. Und er hat es ja, nochmal probiert, immer wieder probiert, aber alle, die sie gegangen sind, sind entweder verprügelt worden oder getötet worden. Sie sind nicht nett behandelt worden. Und am Schluss sind all seine Knechte entweder im Spital gelegen oder auf dem Friedhof. hat nur noch jemanden gehabt, den er schicken konnte. Sein Sohn. Hat sein Sohn gesagt, hey, mein Sohn, schau, ich habe hier einen Weinberg. Und ich sollte meinen Anteil bekommen. Geh bitte dort her. Vor dir werden sie nämlich Achtung haben. Zu dir werden sie nett sein. Weil, wenn dir etwas passiert, dann wissen sie, dass sie es nicht mit mir werden zu tun bekommen. Also hat er den Sohn geschickt und von weitem haben einen Weinbauer gesehen, vom Turm oben ab haben sie ihn gesehen. Er hat gesagt, hä, das ist der Sohn vom Weinpächter, vom Verpächter. Sie hat gesagt, hey, den müssen wir töten. Wenn wir den töten, dann hat er kein Nachkommen mehr. Und das heisst, wenn er kein Nachkommen mehr hat, dann hat er niemand, der diesen guten Weinberg dann mal besitzen wird. Und dann gehört er uns. So ist der Sohn gekommen. Hergekommen, hat gesagt, was er will. Sie haben ihn gepackt. Sie haben ihn verschlagen. Sie haben ihn umgebracht. Und dann einfach vielleicht die Türen auf, am Boden geschlossen, die Türen wieder zu. Das ist das Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Und wir sehen er im Hebräer, oder vielleicht auch vorhin, als ich erzählt habe von den Propheten, dass sie immer wieder Propheten kommen. Und das Gleichnis bezieht sich auf das, dass Gott immer wieder Propheten geschickt hat. Und die führenden Leute von damals, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben sie entweder verschlagen, wie der Jeremia, oder eingesperrt, oder sie haben ihn umgebracht, wie das im Jesaja passiert ist. Und jetzt, mit dieser Geschichte, komme ich zu Weihnachten. Der Jesus, der gekommen ist, wird der Himmel aufgetan. Jesus kommt auf die Welt und bietet uns allen an, uns mit Gott zu versöhnen, dass wir zu Gott zurückkommen können. Und das stellt auch uns vor eine Entscheidung, stellt dich und mich ganz persönlich vor eine Entscheidung. Handeln wir wie die Weinbauern auf das eigene Bedacht, wenn Jesus kommt, dass wir sagen, ja, Jesus ist schon gut und recht, aber ja, du kannst vielleicht etwas, kannst mal in meinen Weingarten, wenn wir uns als Leben anschauen, kannst reinkommen. Aber eigentlich will ich nicht viel von dir wissen. Eigentlich bin ich froh, wenn du wieder gehst. Oder sind wir eben ganz anders als die Weinbauern? Dass wir sagen, ja, hey, ich erkenne an, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass ihm Anbetung gehört und dass ihm, wenn ich mich für ihn entscheide, auch mein Weinberg gehört. Das ist aber auch als Gemeinde die Frage. Wie verhalten wir uns? Sind wir so überzeugt, dass unser Weinberg EFG Bern uns gehört? Oder haben wir das Bewusstsein, dass der Weinberg uns von Gott nur gegeben ist? Dass der Weinberg EFG Bern nicht uns gehört, sondern er gehört Gott. Aber wir dürfen ihn verwalten und das Privileg wahrnehmen. Wir dürfen die Früchte geniessen und Freude haben aneinander und miteinander. Und ich merke es manchmal, dass ich nicht sein will wie ein Weinbauer. Ich möchte nicht so sein wie die im Gleichnis, die nicht hören wollen, die nur auf sich schauen. Und gleich merke ich es immer wieder, wie es passiert, dass ich es selber machen will, dass ich selber versuche zu handeln und nicht hören will. Und Weihnachten ist eben die Frage an dich und mich ganz persönlich. Wie entscheidest du dich? Wie entscheiden wir uns? Jedes Einzelne, aber auch als Gemeinde. Jetzt an Weihnachten, 25. Dezember 2020, sagen wir, ja, Wir wollen auf Jesus hören, weil Jesus ist das Sprachrohr Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Und wegen dem wollen wir auf ihn hören. Auch dort, wo es weh tut. Auch dort, wo es schwierig ist. Und das ist am meisten das Herausfordernde. Auch für mich, weil ich höre gerne auf Leute, die mich bestätigen. Aber das, was eigentlich das Richtige ist, was mich weitbringt, vielleicht sogar, ist meistens das, was weh tut im ersten Moment. So ist die Entscheidung gefragt an uns. Wie entscheidest du dich? Darf Jesus kommen in dein Leben? Darf Jesus Raum in deinem Leben? Und gibst du Jesus das, was ihm gebührt? Und das kann für jeden von uns, glaube ich, ganz anders aussehen. Ich glaube, für jeden von uns hat Sachen, die einen grossen Raum einnehmen in unserem Leben. Und ich bin überzeugt, dass das, was den meisten Platz in unserem Leben einnimmt, dass das vielleicht das kann sein, wo wir als erstes überlegen können, ob wir etwas davon bei Gott geben wollen. Das heisst nicht, dass wir müssen ganz aufgeben oder wenn es Besitz ist oder etwas so verkaufen, aber vielleicht unsere Sicht darüber zu ändern. Ich möchte noch beten. Vater, merci vielmals für deinen Sohn Jesus, den du auf die Welt geschickt hast. Dass er dein Sprachrohr war und dass wir in deinem Wort über ihn lesen können und dass er das Wort ist geworden. Herr, merci vielmals, dass wir dürfen wissen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und du siehst, wie es für uns herausfordernd ist, herausfordernd kann sein, weil wir zum Teil nicht wissen, was wir machen sollen. Weil wir zum Teil herausgefordert sind, wirklich dir ganz nachzufolgen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, jetzt gerade in dieser Zeit, in dieser Weihnachtszeit, dass wir uns auf dich ausrichten können. Dass wir nicht so sind wie die Leute aus dem Alten Testament oder die Weinbauern, die nichts von dir wissen wollen, wenn du kommst, sondern dass wir offen sind, dich zu empfangen, Herr, auf dich zu hören und wirklich einfach auch uns neu auf dich auszurichten. Amen.